Die kapitalistische Sicht auf Wirtschaft entwertet eben alles, was nicht in Geld messbar ist, auch wenn es unser Leben eigentlich trägt.
Und bei diesem Tanz um das berühmte goldene Kalb Geld verdienen, ist Demokratie wie ein Klotz am Bein.
Das sind Norbert Bernhold und Petra Maria Große-Lordemann von der Akademie Solidarische Ökonomie, die in dieser Podcast-Folge über Demokratie in der Wirtschaft sprechen. Doch zuvor ein kleiner Blick zurück, denn wir haben in diesem Herbst der Reformen ein klein wenig innegehalten und uns je anderen Projekten zugewandt. In den ersten 10 Folgen haben wir uns mit den grundlegenden Fragen der Ökonomie beschäftigt und versucht, hier Gründe für die vielen Krisen unserer Zeit zu finden. Einen der Krisenherde haben wir tatsächlich in unserem Geld- und Wirtschaftssystem gefunden. Und deshalb haben wir uns gefragt, was ist Geld? Welche Rolle spielt es heute in unserer Gesellschaft? Und warum brauchen wir vielleicht ein neues Geld- und Wirtschaftssystem? In weiteren Folgen sind wir überdies der Frage nach dem Welt- und Menschenbild nachgegangen und haben dabei wertvolle Hinweise des Soziologen Hartmut Rosa erhalten. Hier hat uns die Frage geleitet, mit welchen Augen wir den Menschen und unsere Umwelt betrachten. Und das wiederum hat uns zu folgender Frage gebracht. Wenn wir ein neues Geld- und Wirtschaftssystem brauchen, welche Ziele sollte ein neues Geldsystem erfüllen? Kann uns ein neues Geld- und Wirtschaftssystem, das vom Kapitalzwang befreit ist, zu mehr Umweltschutz und zu mehr sozialer Gerechtigkeit führen? Nach dieser eingehenden Analyse unseres bestehenden Geld- und Wirtschaftssystems haben wir uns Gedanken über ein wünschenswertes Geld- und Wirtschaftssystem gemacht. Wir haben dieses System solidarische Gesellschaft genannt, denn in diesem System dominiert das Solidarische, das Demokratische und vor allem muss hier aus Geld nicht noch mehr Geld entstehen. Denn Kredite beispielsweise können hier viel leichter erworben werden als im alten System. Vorausgesetzt, der Kreditzweck dient gemeinwohlorientierten Zielen. In weiteren Folgen haben wir uns mit den wichtigen Aufgaben der Care-Arbeit beschäftigt und sind nun bei Fragen zur Demokratie angekommen. Neben den Fragen zur Demokratie in Gesellschaft und im Politikbetrieb fragen wir uns heute, ob und wie Demokratie auch in der Wirtschaft möglich ist. Oder ob die Wirtschaft als eigenes System gar keine demokratische Legitimation braucht. Wir danken unseren Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und Mitdenken. Danke auch an diejenigen, die uns auf der Seite der Akademie oder der Facebook-Seite Kommentare hinterlassen oder Fragen stellen. Über Reaktionen freuen wir uns immer, über Kritisches wie Wohlwollendes.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Krisen überwinden. Norbert und Christoph, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben in den letzten 4 Folgen über Demokratie gesprochen, über ihre Versprechen, ihre Probleme und ihre Möglichkeiten. Heute öffnen wir ein neues Kapitel. Wir fragen, was ist eigentlich mit der Wirtschaft? Hört Demokratie da einfach auf? Und muss das so sein?
Naja, wenn man bedenkt, dass ein großer Teil unseres Lebens durch irgendwelche wirtschaftlichen Vorgaben bestimmt wird, leuchtet es doch unmittelbar ein, dass wir in Sachen Wirtschaft mitreden und mitgestalten müssen.
Ja, man muss sich das mal klar machen. Wie wir wohnen, wie wir essen, womit wir von A nach B kommen, was wir anziehen, wie wir unseren Kaffee trinken, was wir wegwerfen, all diese und noch viel mehr Fragen, mit denen wir uns täglich beschäftigen, werden letztlich von der Art, wie wir wirtschaften, bestimmt.
Und dazu kommt dann noch, dass alle diese kleinen und großen wirtschaftlichen Entscheidungen entscheidenden Einfluss auch auf das Leben anderer haben.
Stimmt. Fremde Menschen müssen für uns irgendwo auf der Welt unter mehr oder weniger guten Bedingungen arbeiten. Die Umwelt und das Klima werden belastet. Und nicht zuletzt belasten wir uns selber auch mit der Art und Weise, wie wir arbeiten oder konsumieren.
Wir brauchen eine gut funktionierende Wirtschaft.
Den meisten von uns fallen vermutlich spontan Begriffe wie Unternehmen, Märkte, Preise, Wachstum, Gewinn ein, wenn von Wirtschaft die Rede ist. Wirtschaft verbinden wir mit Geld verdienen.
Da merkt man sofort, dass wir in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem groß geworden sind.
Ja, denn eigentlich geht es beim Wirtschaften ja darum, die Menschen mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen, die sie für ihr Leben benötigen.
Das sollte alles möglichst gerecht und auch nachhaltig geschehen. Und so haben es sich jedenfalls noch die alten Griechen gesehen, die sich als einer der ersten Menschen überhaupt Gedanken über die Wirtschaft gemacht haben.
Die Sache mit dem Geldverdienen ist erst vor ca. 300 Jahren für den Normalbürger mit dem industriellen Kapitalismus so richtig in Fahrt gekommen.
Und mit dieser Entwicklung hat es dann allerdings von Anfang an einige gesellschaftliche Probleme gegeben. Es gibt nämlich viele wirtschaftliche Tätigkeiten, mit denen sich nun mal kein Geld verdienen lässt.
Man denke nur an die vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten, die Sorgearbeiten und überhaupt alle sogenannten reproduktiven Tätigkeiten. Das hatten wir bereits in unseren Folgen zur Care-Arbeit thematisiert.
Würde bei VW ein Monat kein Auto hergestellt, wäre das bestimmt ärgerlich. Die Gesellschaft würde aber davon nicht zusammenbrechen. Würde dagegen alle Sorgearbeiten für einen Monat eingestellt, würde die gesamte Gesellschaft kollabieren.
Doch alle, die solche Sorgetätigkeiten ausführen, haben das Nachsehen und verdienen gar kein oder nur sehr wenig Geld mit ihrer Arbeit, obwohl ihre Tätigkeit für die Gesellschaft enorm wichtig ist.
Die kapitalistische Sicht auf Wirtschaft entwertet eben alles, was nicht in Geld messbar ist, auch wenn es unser Leben eigentlich trägt.
Und bei diesem Tanz um das berühmte goldene Kalb Geld verdienen, ist Demokratie wie ein Klotz am Bein.
Demokratie in den Unternehmen gestalten.
Schauen wir uns das mal genauer an.
Die meisten von uns arbeiten ja in irgendeinem Unternehmen oder in einer Behörde und wissen daher, wie Demokratie in den Unternehmen aussieht. In Betrieben, die von einem oder mehreren UnternehmerInnen geführt werden, denen das Betriebsvermögen gehört, stellt sich diese Frage nach Demokratie sowieso gar nicht.
Stimmt, kleine Handwerksbetriebe oder auch Familienunternehmen wie Dirk Rossmann vom Rossmann Drogeriemarkt oder Wolfgang Krupp, Trigema, können ihr Geschäft führen, wie sie wollen. Es kommt dann auf die Persönlichkeit dieser Person an, inwieweit die Mitarbeitenden in betriebliche Entscheidungen einbezogen werden.
Naja, aber auch bei großen Aktiengesellschaften sieht das sich viel anders aus. Die Kapitalgeber, also sprich die Aktionäre, geben den Ton an, auch wenn sie das Unternehmen überhaupt noch nie von innen gesehen haben.
Nur die, die am meisten von unternehmerischen Entscheidungen betroffen sind, nämlich die Beschäftigten, haben so gut wie nichts zu sagen, auch nicht im Aufsichtsrat.
Auf den Punkt gebracht können wir sagen, in den Unternehmen, egal welche Rechtsform das Unternehmen auch hat, sind demokratische Entscheidungen außen vor. Die Entscheidungen werden letztlich immer vom Geschäftsführer oder bei den größeren Unternehmen vom Vorstand im Sinne der Kapitalgeber getroffen.
Welche Güter brauchen wir und wollen wir eigentlich?
Wenn wir über Demokratie und Wirtschaft nachdenken, reicht es allerdings nicht aus, wenn wir nur in die Betriebe schauen.
Als Bürger oder Bürgerin einer bestimmten Stadt oder Region müsste es auch ein Recht geben, darüber mitzuentscheiden, welche Güter in welcher Qualität und mit welchen lokalen Ressourcen hergestellt werden. So sollten Bürger beispielsweise mitentscheiden können, wie viele und welche Autos gebaut werden und auf ihren Straßen herumfahren können.
Dieser Wunsch kommt manchen vielleicht etwas komisch vor. Wir leben doch in einem freien Land, wo jeder frei entscheiden kann, was er tun und lassen kann. Freie Fahrt für freie Bürger. So hat das mal der ADAC als Werbeslogan ausgedrückt.
Ja, das ist allerdings sehr individualistisch gedacht. Denn mit einem Auto habe ich ja erheblichen Einfluss auch auf das Leben anderer.
Tja, richtig. Denn wir brauchen riesige Straßen, versiegeln wertvollen Boden, brauchen Unmengen von Rohstoffen. Außerdem stinken diese Teile, sind laut und äußerst gefährlich. Muss ich das als Bürgerin einfach ungefragt hinnehmen?
Naja, und dazu kommt, das Auto ist ja nur ein Gut von vielen weiteren Beispielen. In der Wirtschaft werden tausende unterschiedliche Güter hergestellt, ohne dass die Allgemeinheit im Sinne des Gemeinwohls ein Wörtchen mitreden darf. Dabei geht es um wertvolle Ressourcen, mit denen wir aus ökologischer Sicht achtsamer umgehen sollten.
Deshalb brauchen wir demokratische Spielregeln, indem wir regeln, wie wir überhaupt miteinander umgehen wollen.
Man muss sich das mal klar machen. Weil wir so wahnsinnig viele Güter ohne eine demokratische Kontrolle produzieren, steigt die Verschmutzung der Umwelt, die CO2-Belastung, der Meeresspiegel, die Erderwärmung, der tägliche Stress bei der Arbeit.
Es wird höchste Zeit, dass wir uns als Gesellschaft fragen, ob wir diese Unmengen von Gütern, die eben einen riesigen ökologischen Fußabdruck hinterlassen, überhaupt haben wollen. Von den Antworten darauf wird unser Leben und das Leben der nachfolgenden Generation wesentlich bestimmt.
Heute bestimmen ca. 23 Millionen reiche Menschen, also Millionäre weltweit, aufgrund ihrer enormen Kaufkraft, dass eine Unmenge an SUVs gebaut werden, die gesellschaftlich-ökologisch keinen Sinn ergeben.
Es kann doch nicht sein, dass eine kleine Gruppe, die an dem jeweiligen Markt teilnimmt, das Schicksal einer ganzen Gesellschaft bestimmen kann.
Über die Ohnmacht des Marktes.
Die Politik und auch die meisten Medien machen sich die Antwort auf die Frage, was, wie viel und in welcher Qualität produziert werden soll, ziemlich leicht. Sie sagen, das soll der Markt entscheiden.
Und dann kommt immer die gleiche Geschichte von der berühmten unsichtbaren Hand, die auf wundersame Art und Weise all diese Fragen beantwortet.
Auf den ersten Blick ist der Markt eine charmante Idee. In der Theorie treffen sowohl auf der Nachfrage- als auch auf der Angebotsseite zigtausend Menschen aufeinander und kontrollieren und lenken sich im ständigen Wettbewerb untereinander gegenseitig.
Alle sind gleich stark. Es gibt keine Machtkonzentration, weder auf der Seite der Nachfrager noch der des Angebots. Man hält sich gegenseitig in Schach.
Schaut man sich dieses Wunderwerk des Marktmechanismus genauer aus demokratischer Perspektive an, dann wird das schöne Bild aber deutlich eingetrübt.
Tja, die Realität ist nicht so schön und glänzend wie die Theorie. Denn die MitspielerInnen am Markt sind keinesfalls gleich stark. Es gibt immer Teilnehmer, die sich Wettbewerbsvorteile und damit noch mehr Macht verschaffen können.
Den idealen Markt gibt es schon lange nicht mehr. Bei den meisten Gütern, die wir heute kaufen, beherrschen ein paar wenige Unternehmen den Markt.
Das merken wir schon, wenn wir morgens unsere Brötchen kaufen. Vor gar nicht so langer Zeit gab es in jeder Stadt noch viele kleine Bäckereien, die ihre Brötchen nach ihrem Rezept gebacken haben.
Und heute gibt es in ganz Deutschland nur noch ein paar Großanbieter. Ob in Hamburg, Köln oder Berlin, überall gibt es die gleiche Auswahl an Brötchen, auch wenn die Sorten dann regional andere Namen tragen.
Der Markt ist halt ein Machtspiel. Und in den meisten Fällen sind wir Bürgerinnen Spielbälle dieses Machtspiels und müssen hinnehmen, was der Markt, sprich die Mächtigen dieses Marktes, uns auftischen.
Märkte zerstören die Demokratie.
Die Verherrlichung des Marktes macht unsere Demokratie jedoch auf die Dauer kaputt.
Ja, denn die Märkte werden als Naturgesetz dargestellt und damit erübrigt sich dann eine Diskussion über die demokratische Kontrolle der Märkte.
Die Sicht auf die Märkte gab es schon im 18. und 19. Jahrhundert. Sie wurden dann aber in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts auf die Spitze getrieben. Und es begann mit Ronald Reagan und Margaret Thatcher, die behaupteten, dass Märkte uns frei machen und nicht etwa die demokratisch gewählten Regierungen.
US-Präsident Bill Clinton beschrieb die globalen Märkte sogar einmal als das wirtschaftliche Äquivalent einer Naturgewalt wie Wind und Wasser.
In das gleiche Horn blies Tony Blair, wenn er behauptete, es gibt Leute, die sagen, wir sollten innehalten und über globale Märkte diskutieren. Wir können genauso gut darüber diskutieren, ob auf den Sommer der Herbst folgen sollte.
Wenn angeblich nur der Markt entscheiden kann, was ein wertvoller Beitrag zur Gesellschaft ist, sind wir Bürgerinnen bei komplexen und umstrittenen sozialen und moralischen Problemen einfach nicht mehr gefragt.
Naja, auf den ersten Blick ist das Versprechen natürlich großartig. Die Märkte ersparen uns BürgerInnen chaotische und kontroverse Debatten darüber, wie und welche Güter wir herstellen wollen. Wir müssen uns nicht mit ethischen und moralischen Fragen auseinandersetzen. Das macht ja der Markt schon alles für uns.
Diese Rechnung geht aber leider nicht auf. Märkte sind keine moralisch neutralen Mechanismen zur Bestimmung des Gemeinwohls. Im Gegenteil, Märkte kennen den Begriff Moral gar nicht.
Ethische und moralische Entscheidungen können halt nur wir Menschen treffen. Wir müssen das wieder in die Hände demokratisch gewählter Bürger legen.
Wir Menschen haben das Recht und das Bedürfnis, über wichtige moralische und gesellschaftliche Fragen zu diskutieren und zu entscheiden.
Zum Beispiel, was ist eine gerechte Gesellschaft? Wie sollen wir mit der zunehmenden Ungleichheit umgehen? Oder was schulden wir einander als Mitbürger und Mitbürgerinnen?
Ja, und wenn wir eben bei diesen und ähnlichen Fragen entmündigt werden, entsteht bei vielen Bürgern vollkommen zu Recht ein Gefühl von Hilflosigkeit und Entmachtung. Ihre Stimme hat dann keine Bedeutung mehr.
Demokratie holt alle mit ins Boot.
Wir haben zu Beginn dieser Podcast-Folge ja schon darauf hingewiesen, dass bei wichtigen ökonomischen Entscheidungen alle Betroffenen in diesem Entscheidungsprozess einbezogen werden müssen.
Nur, wie schaffen wir es, die Betroffenen von irgendwelchen ökonomischen Entscheidungen mit ins Boot zu holen?
Nehmen wir mal ein ganz banales Beispiel. Die Produktion eines Kühlschranks, der, sagen wir, in Köln zusammengebaut wird. Wer sollte da mitreden und mitentscheiden?
Zunächst sind da natürlich die Beschäftigten in Köln, klare Kiste. Jetzt wissen wir aber auch, dass sich so ein Kühlschrank aus mehr als 100 Teilen zusammensetzt, die irgendwo in der Welt hergestellt werden. Diese Menschen können wir ja nicht alle mit einbeziehen.
Nee, das können wir nicht. Aber die Interessen der vielen Zulieferer berücksichtigen, das können wir schon.
Da sind wir Bürgerinnen nun gefragt. Wir können uns dafür einsetzen, dass Güter, die aus aller Welt zu uns geliefert werden, bestimmten ethischen Normen genügen.
Also, dass bei der Produktion vernünftige Arbeitsbedingungen herrschen, die Arbeitskräfte angemessen bezahlt werden, Umweltstandards eingehalten werden und so weiter und so weiter.
Zarte Anfänge in diese Richtung gab es ja schon mit dem Lieferkettengesetz. Auch wenn dieses Gesetz zuletzt im EU-Parlament von den konservativen und sehr kapitalfreundlichen Parteien fast bis zur Unkenntlichkeit verwässert wurde.
Trotzdem hat sich hier schon etwas in Bewegung gesetzt. Es ist ein Ansatzpunkt, wo wir als Bürger und Bürgerinnen dranbleiben und Druck machen sollten.
Ja, erst auf nationaler Ebene und dann auch auf europäischer Ebene. Idealerweise müsste es weltweit verbindliche Arbeits- und Umweltnormen für die Produktion geben.
Wir Bürgerinnen und Bürger können etwas bewirken.
Wenn wir Bürgerinnen etwas bewegen wollen, brauchen wir unbedingt Politiker und Parteien, die sich für unsere Ideen stark machen. Es müssen ja schließlich einige Gesetze geändert werden, um die rechtlichen Voraussetzungen für eine Demokratisierung der Wirtschaft zu schaffen.
Das ist aber nun auch kein Ding der Unmöglichkeit. Mit den ganzen Ansätzen und Forderungen, für die wir hier plädieren, stellen wir die Welt ja nicht auf den Kopf. Auch wenn das von vielen einflussreichen Medien halt immer wieder gerne behauptet wird.
Richtig, wir wollen den Markt nicht gänzlich abschaffen, aber weitere Instrumente hinzufügen, damit die ganzen Kühlschränke, Autos und Flugreisen auch wirklich demokratisch legitimiert, gebaut und verkauft werden. Zugegeben, diese Änderungen sind kein Selbstgänger, sie sind aber durchsetzbar, wenn wir Bürgerinnen unsere Komfortzone verlassen.
Das fängt ja ganz einfach an. So können wir Sie, liebe Zuhörerinnen, nur ermuntern, nur die Parteien zu wählen, bei denen sie mit dem Aufruf nach mehr Demokratie in der Wirtschaft auch auf ein offenes Ohr treffen.
Es gibt in Deutschland Parteien, die sind auf diesem Ohr taub. Die muss man dann ja auch nicht wählen, weder in der Kommune noch im Landtag oder bei Bundestagswahlen.
Und dann haben fast alle Abgeordneten Bürgersprechstunden oder zumindest eine Mailadresse. Tragen Sie doch Ihre Forderungen dort vor, wo Sie erwarten können, dass sie auch gehört und wahrgenommen werden.
Die Möglichkeiten, die wir Bürgerinnen haben, sind bescheiden, aber immerhin haben wir welche.
Eine weitere Möglichkeit, aktiv zu werden, könnte sein, dass Sie sich über die Petitionsausschüsse an Bundestagsabgeordnete wenden. Solche Anträge müssen dann anschließend in dem entsprechenden Ausschuss beraten werden.
Das alles können Sie als Privatperson machen. Sie können aber auch eine starke Organisation, in der Sie vielleicht sowieso schon Mitglied sind, einspannen. Die Gewerkschaften oder Umweltverbände bieten sich bei diesem Thema an.
Sie können sich natürlich auch mit anderen Menschen über das Thema Demokratie und Wirtschaft austauschen. Demokratie lebt vom lebendigen Austausch. Vielleicht mögen Sie uns ja auch einfach schreiben.
Wie wäre es denn, wenn Sie einer Partei beitreten, bei der Sie am ehesten meinen, auf Resonanz zu stoßen oder eine gewitzte Kampagne auf Social Media starten?
Privateigentum ist keine heilige Kuh.
Der Elefant im Raum zu allen bisherigen Demokratievorschlägen ist natürlich das Privateigentum.
Ja, das Privateigentum ist bei uns so etwas wie eine heilige Kuh. Man darf das Privateigentum nicht anrühren.
Der Eigentümer einer Sache kann mit dieser Sache nach Belieben verfahren und andere von jeder Einwirkung ausschließen. So steht das im BGB.
Von diesem Recht machen nun viele Eigentümer auch reichlich Gebrauch und reagieren sehr ungehalten, wenn die Politik ihnen irgendwelche Vorschriften machen will.
So stehen beispielsweise in großen Städten, wo die Menschen händeringend nach Wohnungen suchen, ganze Häuser über mehrere Jahre leer herum und verrotten, weil die Eigentümer das so wollen.
Dabei sind bei uns die rechtlichen Voraussetzungen für eine Änderung gar nicht so schlecht.
Nach dem Grundgesetz soll das Eigentum zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Sogar Vergesellschaftungen werden ausdrücklich als Möglichkeit genannt, wenn dies dem Wohl der Allgemeinheit dient.
Hier kann man also einiges ändern. Allerdings brauchen wir mutige Politikerinnen und engagierte Parteien und entschlossene Bürger und Bürgerinnen dazu.
Wir BürgerInnen können schon was verändern, wenn wir Demokratie wirklich wollen. Allerdings geht das nur, wenn wir bereit sind, Zeit und Energie auch dafür aufzuwenden.
Demokratie erfordert Zeit, aber sie kann auch wirklich Spaß machen.
Demokratie und echte Beteiligung klingt zwar gut, aber viele Menschen haben verständlicherweise keine Lust, jedes zweite Wochenende in langen Versammlungen zu sitzen und mit anderen Hitzköpfen zu diskutieren.
Ja, das kann man schon verstehen. Wer arbeitet, Familie hat und sich noch irgendwie um sich selber kümmern will, hat oft weder Zeit noch Nerven für lange und vielleicht auch noch fruchtlose Debatten.
Ja, das ist menschlich absolut verständlich. Allerdings gehört es in manchen Zeiten zur Wahrung eines guten Lebens auch dazu, sich um die Schaffung kollektiver Rahmenbedingungen zu kümmern, ohne die ein gutes Leben für alle auf Dauer nicht mehr möglich ist. Demokratie kann dann schon mal eine echte Herausforderung werden und anstrengend für jeden sein.
Wobei man allerdings sagen muss, dass die derzeitige Diskussionskultur, die uns von der Politik und von den Medien vorgemacht wird, auf einem geradezu unterirdisch schlechten Niveau ist.
Es gibt nur Schwarz-Weiß-Denken. Der Umgangston ist häufig sehr rau und man geht nicht gerade respektvoll miteinander um. Es geht vielen immer noch darum, einfach kaltschnäuzig Machtpolitik zu betreiben und nicht darum, der Wahrheit nachzugehen und eine gute gemeinsame Lösung für alle zu finden.
So prügelt man in den Parlamenten und in den privaten und öffentlichen Medien aufeinander ein und diffamiert andere vor laufender Kamera. Im persönlichen Umgang ist der Ton dann schon wieder etwas verhaltener. Aber dennoch, den Eintritt in eine solche Kampfarena tut sich keiner gerne an. Es sei denn, er hat Spaß an solchen Zweikampfspielen.
Dabei geht es auch anders. Man kann miteinander ehrlich um Standpunkte und Positionen ringen, ohne ausfallend zu werden. Aber das setzt eine gewisse freundliche Grundhaltung und Gelassenheit voraus.
Ein gutes Beispiel sind die Bürgerinnenräte. Die Rückmeldung von diesen Bürgerinnenräten, in denen nach wertschätzenden und moderierten Regeln, die sich an die Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation anlehnen, zeigen, dass politische Diskussionen auch Spaß machen können. Das gibt uns Hoffnung, dass eine zeitraubende Demokratie auch gelingen kann, insbesondere, wenn das gesellschaftliche Engagement auch kleiner Leute vergütet wird, wie das schon im alten Athen vorgesehen war.
Und hier könnte man auch die KI sinnvoll zum Einsatz bringen. Die KI bietet enorme Chancen, Diskussionen abzukürzen und immer wieder auf die Fakten zurückzuführen, wenn eine Diskussion zu hitzig wird. Denn KI kann in kürzester Zeit Argumente strukturieren und gegenüberstellen oder Erklärvideos generieren, die komplexe Fragen anschaulich machen.
KI kann also helfen, Abstimmungsprozesse vorzubereiten, ohne sie zu manipulieren, verschiedene Sichtweisen zu visualisieren, den Überblick zu behalten, Argumente und Sichtweise strukturiert in die Runde zu geben. Die Bewertung bleibt der Aufgabe natürlich der Bürgerinnen, die dann entscheiden müssen. KI kann demokratische Prozesse so transparenter und auch schneller machen.
Also könnte KI aus langen, zähen Versammlungen kurze, interessante und verständliche Entscheidungsräume machen, indem sie Fachfragen und etwaige Kontroversen verständlich darstellt und Entscheidungsprozesse vorbereitet.
Genau. Und damit kann sie auch jene Menschen einbinden, die sich sonst eher abgehängt fühlen, weil sie keine Ahnung, keine Zeit, keine Stimme oder keinen Zugang haben.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, lasst uns wissen, wie seht ihr die Chancen für mehr demokratische Mitbestimmung auch und gerade im Bereich der Wirtschaft? Seid ihr dafür? Wie könnte ein solcher Prozess eurer Meinung nach gestaltet sein, damit auch alle mitmachen und trotz der Vielstimmigkeit der Stimmen brauchbare Lösungen dabei herauskommen? In der nächsten Folge werden wir uns mit dem Thema Demokratie und Wirtschaft noch einmal etwas tiefer beschäftigen und hierzu alternative, schon vorhandene Vorgehensweisen vorstellen.
Das war die Folge 24 unserer Podcast-Reihe Die Krisen überwinden – Alternativ zur kapitalistischen Wirtschaft. Heute haben wir uns in unserer Serie Demokratie über die Möglichkeiten von Demokratie in der Wirtschaft unterhalten. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Wer sich detaillierter mit den Fragen zu unserem Geld-, Wirtschafts- und Finanzsystem befassen möchte, dem sei nochmals unsere Buchreihe empfohlen. Sie heißt Impulse für eine solidarische Gesellschaft und die Verlagsangaben sind in den Shownotes enthalten. Abonnieren können Sie die Podcast-Folgen mit einem einfachen Klick auf den Abo-Button. Und wenn Ihnen und Euch unser Podcast gefällt, so empfehlt uns einfach weiter. Wenn Sie Kontakt mit den Autorinnen und Autoren dieser Reihe aufnehmen wollen oder mehr über die Akademie erfahren möchten, dann besuchen Sie unsere Homepage. Ich heiße Christoph Ecken und ich kümmere mich um den Schnitt, das Marketing und das Hosting dieses Podcasts. Wir freuen uns auf ein Wiederhören in der 25. Podcast-Folge. Dort beleuchten wir konkrete Beispiele, wie bereits jetzt Demokratie in der Wirtschaft gelebt wird, beispielsweise in Genossenschaften. Vorerst aber freuen wir uns auf Ihre Kritik, Ihre Anregungen und Ihr Mitdiskutieren auf unserer Facebook- und der Internetseite akademie-solidarische-ökonomie.de. Allen Hörerinnen und Hörern unseres Podcasts wünschen wir frohe Festtage und einen guten Wechsel ins neue Jahr. Bleiben Sie solidarisch!